Wir sind dran, mit ein paar Leuten in der Lizenzierungsrunde zu machen und da ist vor zwei Wochen knapp das Thema Dorf und Abendmahl gewesen. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, oh, ich muss glaube ich wirklich mal zum Thema Abendmahl noch etwas sagen. Und habe gedacht, das mache ich dann mal. Und dann habe ich habe in einem anderen Buch etwas gelesen. Und unglaublicherweise kommt genau das Thema auch gerade vor. Ich dachte, okay, also, da musst du nicht zu lange warten. Darum habe ich dir ein paar Gedanken zum Thema Abendmahl weitergeben. Ich weiss ja schon einiges darüber gelernt, ganz kurz. Ich möchte mir heute ein bisschen mehr Gedanken machen dazu und auch ein bisschen, das ergänzen, denke ich. Weil der Mann das Buch geschrieben hat, hat ein paar ganz interessante, gute Perspektiven dazu geschrieben. Wo für mich auch gewisse Herausforderungen an dem Text waren, verlagert hat. Im guten Sinn verlagert hat. Und ich möchte mit euch das Abendmahl anschauen anhand von Stelle vom 1. Korinther 11, wo der Paulus mit den Korinther relativ deutlich zu diesem Thema redet, weil dort offensichtlich in der Handhabung von diesem Thema gewisse Sachen schiefgegangen sind. Und es ist einfach spannend, wir haben, als wir darüber diskutiert haben, in diesem Lizenzierungsabend festgestellt, dass wir sehr wahrscheinlich die Dimension und die Tragweite von diesem Abendmahl nicht wirklich erfassen. Weil dass da viel, viel mehr Potenzial noch drin ist, als wir wirklich ausschöpfen. Ich wage jetzt mal zu behaupten, das andere Sakrament, in Anführungszeichen, wir haben ja nicht meins, eigentlich. Das andere Sakrament, da habe ich relativ viel darüber schon herausgefunden, ist schon eins, wo wir wirklich ein Stück weit in Fleisch und Blut übergegangen ist, das Thema Taufe. Und zum Thema Taufe denke ich, kann ich viel sagen, da weiss ich vieles und habe ich ganz klar auch meine Überzeugungen und meine Perspektiven und bin überzeugt von Wichtigkeit und von Dynamik und von Kraft, die Taufe auch drin ist. Im Bereich Abendmahl habe ich einfach festgestellt, dass ich mir irgendwie so, schon etwas weiss drum und auch irgendwie weiss. Und gleich habe ich gemerkt, im Herzen und Kraft von dem, was ist mir vieles schon noch nicht wirklich gefestigt. Und merkt, das ist super, das mal für mich anzuschauen und auch dann entsprechende Texte zu finden. Und ich werde wirklich näher, wir werden heute Abend mal nehmen, es ist schon parat. Und schauen, dass wir es wirklich regelmässiger machen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich bewusst sage, ich will es immer einmal im Monat machen. Da habe ich noch nicht unbedingt so das Gefühl, dass es so etwas in dem Sinn soll sein, sondern vielleicht je nachdem ein bisschen lockerer und freier. Ich werde mit euch den Text anschauen. Und ihr glaubt es nicht, ich habe mir eine neue Bibel gekauft. Das ist spannend. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist. Ich weiß, es ist schwer zu sagen, ich will für das Nachttischchen eine kleine Bibel, die ich einfach gut mitnehmen kann und kann lesen drin. Und das ist eine super Idee. Und habe nachher die neue Genfer Übersetzung gesehen und habe mit dem schon mal darüber geredet gehabt, ein bisschen darum geschnallt und gedacht, das muss ich haben. Und haben mir das Neue Testament gekauft, das Alte gibt es noch nicht. Und ihr kennt mich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Bibel nicht wirklich kenne. Oder? Nicht, dass ich alles weiss, aber ich habe das Gefühl, ich weiss doch schon einiges daraus raus. Von dem her. Und als ich da drin habe lesen, habe ich das Gefühl, ich lese ein neues Buch. Und ganz spannend durch. Ich werde sicher nicht immer aus dieser vorlesen. Ich finde ihn einfach ganz spannend und interessant, wie sie geschrieben ist. Und ich weiss auch etwas über die Historie von dieser Genfer Übersetzung, nicht viel, aber etwas weiss ich. Und mir gefällt die, sie haben jetzt weit über 20 Jahre im Neuen Testament gearbeitet. Und zwar so, dass sie eine Sprache finden, oder versuchen zu finden, die unserer heutigen Sprache entspricht und gleich extrem genau übersetzt ist. Und mir spricht sie extrem an. Ich finde es für mich extrem verständlich. Und ihre Sprache, und ich muss sagen, das erste Mal, als ich die Bibel wirklich wie ein anderes Buch anfange zu lesen. Weil für mich, wenn ich jetzt gerade an Luther denke, und ich bin einer, der sich verstrickt weigert gegen Hoffnung für alles und gute Nachricht, aufgrund von meiner Tatsache, dass ich immer wieder natürlich daraus muss lernen und merke, dass dort an einem Ort für mich einfach die Präzision einfach definitiv nicht gut genug ist. Und darum bin ich jetzt gespannt gewesen, wenn ein Buch rauskommt, das von sich vorgibt, von Präzision her sogar ein Elberfeld darüber überlegen zu sein. im guten Sinn und sehr entsprechend lang daran gearbeitet. Und bin durch das sehr gespannt gewesen, wie sich das liest. Und für mich liest es sich sehr, sehr interessant und sehr, sehr ansprechend. Und darum werde ich jetzt heute einfach ein paar, ausnahmsweise mal, denke ich, mal schauen, einfach Texte anhand von dieser vorlesen. Es klingt eben etwas anders als das, was ihr habt. Aber mir gefällt es, wie es geschrieben ist, wirklich. 1. Korinther 11, 17 bis 34. Ich werde den ganzen Text mal lesen und werde ihn nachher auseinandernehmen von dem her. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss, und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet, und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen, nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber das als Mahl des Herrn kann man das Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, dass der Herr über dieses Mal gesagt hat: Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren: Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und trinkt das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selber einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werde ich nicht durch eure Zusammenkunft das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Soweit das, was der Paulus, der Korinther, zum Abendmahl schreibt. Offensichtlich ist das Abendmahl bei den Korinthern ein bisschen etwas anderes gewesen, als sich der Herr vorgestellt hat. Und auch nicht das gewesen, was der Paulus noch ursprünglich gelehrt hat. Darum hat er gefunden, ich muss jetzt etwas schreiben. Ich muss euch schreiben, was der Herr eigentlich gemeint hat damit. Und ich werde jetzt mit euch auf den Text durchgehen und euch ein paar Verse rausnehmen, um zu schauen, ja, um was geht es wirklich bei diesem Abendmahl. Und was offensichtlich ist, im Vers 21, wenn man das lesen dort, oder, das ist nicht die Idee, oder? Er heisst hier von dem her: Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen, und das kommt so, dass einige hungrig bleiben, während der andere Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Also offensichtlich ist das Abendmahl zu einer Fresserei und zu frei ausgeartet. Wirklich. Und das ist offensichtlich ganz klar nicht das, was der Herr wollte, oder? Das ist nicht der Hintergedanke, die Idee davon. Und die Idee davon ist etwas ganz anderes. Ab Vers 24... oder 23b fährt darauf erklären, oder das heisst: In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es ein Stück und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Also, etwas ist ganz klar. Beim Abendmahl, wenn wir das Brot brechen, geht es darum, dass wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus sein Leib am Kreuz auf Golgatha für uns geopfert hat. Für was? Für was? Und das ist wichtig, dass wir wissen, für was. Und ich glaube, sobald wir mehr und mehr verstehen, für was er wirklich das Abendmahl auch als Symbolik gesetzt hat, sind wir so bewusst, dass das Abendmahl, wo wir nehmen, auch nicht nur ein Symbolcharakter, sondern wirklich auch ein Lobpreis- und Anbetungscharakter hat, der ganz, ganz andere Dimensionen fängt an zu annehmen. 1. Petrus 2,24 steht nachher Folgendes. Dort steht, und das ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament, das ich noch vorlesen möchte. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was Gott für Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Oder? Und im Jesaja ist das, wird das deutlich ausgeführt, noch schon damals prophetisch. Dort schreibt der Jesaja folgende Aussage im Kapitel 53, Verse 4 bis 6. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott beschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das heisst, der Leib ist gebrochen für unsere Wiederherstellung, für unsere Heilung. Und das heisst, wenn wir zum Abendmahl schreiten, schreiten wir jedes Mal an einen Tisch in Erinnerung daran, Jesus Christus ist für meine Leiden und für meine Schmerzen, für meine Probleme gestorben, auf dass ich gesund werden kann. Das ist einer der ganz, ganz entscheidenden Aspekte von Abendmahl. Und das ist das, was er hier schreibt nachher in diesem Text, oder? Wo er sagt, das ist der Hintergrund davon, warum dass wir das Brot gebrochen haben. Oder? Und nachher geht er weiter und klärt weiter und redet vom Blut. Und nachher, nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und hier beim Blut geht es nicht ums Gleiche wie beim Leib. Der Leib ist gebrochen für unsere Wiederherstellung. Und das Blut, für was ist das Blut vergossen worden? Auch hier wieder spannend, sowohl im Neuen Testament steht etwas dazu. Hebräer 9,22 steht folgende Aussage. Dort steht, überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Genau gleich, spannend, 3. Mose 17,11, auch wieder etwas, was schlussendlich dort im Neuen Testament zitiert wird. Das heisst, was Jesus da hat, ist nichts Neues gewesen, aber einfach viel, viel weitreichender als das, was bisher gemacht worden ist. Oder? Dort steht, denn des Leibes Leben ist im Blut und ich habe es für den Altar gegeben, dass sie damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Die Entsühnung, das heisst die Vergebung bzw. das, was schlussendlich die Versöhnung wirkt. Oder? Das heisst, wenn wir aus dem Blut, aus dem Becher trinken und an das Blut denken, geht es darum, dass wir da denken, dass Jesus Christus uns alles vergibt. Und dass wir durch sein Blut rein gewaschen sind und Vergebung von den Sünden empfangen. Das ist nicht das Gleiche wie das Brechen vom Leib. Das sind ganz, zwei ganz gross unterschiedliche Sachen. Das eine geht um meine Wiederherstellung, in jeglicher Art und Weise, und das andere geht um Vergebung. In allen Massen, wo es darum möglich ist. Oder? Und Jesu Opfer ist einmalig und hinreichend gewesen und braucht nicht mehr. Oder von dem her. Jetzt etwas, was in beiden drin ist, wenn es heisst, die denken dort, das heisst ja dort, die denken an den Tod. Und wenn wir an den Tod denken, denke ich, ist es so wichtig, dass wir nur an den Tod denken, oder? Vers 26 heisst es nachher, oder? Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn. Jetzt ist es so, wir verkündigen natürlich nicht nur den Tod vom Herrn, oder? Weil, wenn wir nur den Tod vom Herrn verkündigen, haben wir ein kleines Problem. Und zwar folgendes, das finde ich spannend, Das schreibt ein paar Kapitel später im gleichen Buch. 1. Korinther 5, 13 folgende, schreibt er folgendes, oder? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass wir daran glauben. Und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott ausgesagt haben, was nicht zutrifft. Wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat es ja gar nichts getan. Um es noch einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Sehr deutlich, und er redet dann noch wieder, aber weil Jesus Christus wirklich auferstanden ist. Und darum sage ich, wir tun nicht nur den Tod, sondern auch die Auferstehung Jesu Christi proklamieren. Und das ist ganz, ganz etwas Entscheidendes. Und das ist der ultimative Sieg. Und dazu sagt er, schreibt der gleiche Mann, der Kolosser, folgende Aussage. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Wenn wir an den Tisch kommen, sehen wir auf der einen Seite das Blut, das uns reinigt und vergibt. Auf der anderen Seite sehen wir das Brechen vom Leib, wo Wiederherstellung wirkt für uns. Und auf der dritten tun wir seinen Tod und seine Auferstehung verkündigen. Und in dieser Auferstehung verkündigen wir auch seinen Sieg über alle Macht. Ihr seht, das Abendmahl hat eine unglaublich weite Dimension. Und es kommt dann auch ganz spannend, wie er schlussendlich zu den Aussagen kommt und nachher kommen, oder? Dann heisst es hier, Kolosser 2, 14, 15. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottesfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Oder? Und das ist das, was man dort beim Sterben, beim Auferstehen genau so verkündigt. Und wenn wir beim Abendmahlstisch dorthin kommen, denken wir auch an das, dass Jesus Christus den Sieg über alle Mächte hervorgebracht hat. Oder? Und somit kommen wir zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, das Abendmahl ist offensichtlich etwas, das eine unglaubliche Tragweite hat. Und zwar die, dass wir wirklich in einer ganzheitlichen Situation, einer ganzheitlichen Tat vom Herrn begegnen. Eine Tat, die alles beinhaltet. Heilung, Vergebung, Wiederherstellung und Sieg. Und jetzt kommt so ein Abschnitt, wo viele als Herausforderung empfinden. Und mir hat es sehr gut gefallen, der Jack Hayford. Das ist der das Buch geschrieben hat und den gelesen hat. Und das ist ein Daniel, sein Pastor. Und mein Pastor ist noch so witzig von dem, dass er das so geschrieben hat. Und hat mir sehr gut gefallen, dass er geschrieben hat. Über die nächsten Texte kommen. Wo es dann heisst, okay, jetzt, wer aber unwürdig von dem Brot isst oder von dem Becher trinkt, macht sich am Leib vom Herrn schuldig. Und ich weiss noch, das war so etwas gewesen, wo für mich so ein Gewicht bekommen hat von dem her. Und er heisst im Vers 28, deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Das heisst, das Abendmahl ist nicht nur die drei Dimensionen, sondern hat noch etwas 14, und zwar jedes Mal eine Gelegenheit und ich will sagen, eine Chance, dass wir uns prüfen können und schauen, okay, wo braucht mein Herz noch ein bisschen Korrektur? Das heisst überhaupt nicht, dass wenn wir Fehler gemacht haben, dass wir nicht an den Tisch kommen können. Das ist eine völlige Fehlinterpretation und wir werden gar nicht so weit kommen, dass wir so weit denken. Was aber natürlich ist, wenn ich mich prüfe und merke, oh, ich habe wirklich ein Knatsch mit irgendjemandem und habe dort wirklich ein Problem und bin dort einer, der es nicht unbedingt korrekt macht, dann ist es gut, wenn man sich ernsthaft Gedanken macht, nachher dort aktiv zu werden und auf die Person zu gut zu gehen, beziehungsweise wenn es nicht gut ist, mit jemand anderem um Vergebung zu bitten, zu sagen, es tut mir leid und will dieser Person vergeben. Und darum ist das Abendmahl auch jedes Mal ein Prüfstein, zu überlegen, okay, wie steht es mit meinem Herz? Wie stehe ich dort drin? Wo habe ich irgendwie eine schlechte Haltung? Und da ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass wir, wenn wir von den Korinther davon reden, dass wir dort eine Situation haben, wo Korinther wirklich eine Spaltung in der Gemeinde innegehalten haben. Die gehören zum Petrus, die gehören zum Apollos, die gehören zum Paulus und die anderen gehören zu Christus. Und so haben sie da ein paar Grüppchen untereinander gehabt, die wirklich einfach einander so ein bisschen am Grind genommen haben. Und dort hat er gefunden, hey, hallo, wenn ihr am Abendmahl zusammenkommt und ein lieb weit sein mit dem Herrn, dann könnt ihr nicht untereinander immer denken, ich bin zu dem und ich bin zu dem und ich bin zu dem. Wir sind alle ein Lieb. Oder? Und er redet von dem gerade vorher. Und ich denke, das ist jetzt so mein Gefühl, wie ich momentan einfach habe, das wird sich hoffentlich nie ändern. Ich denke nicht, dass wir hier Spaltungen unter uns haben, dass die einen denken, sie sind meine Jünger, die anderen sind meine Jünger. Ich hoffe, dass wir alle zu Jünger Jesu Christi werden und niemand anderem sind. Das ist mir ganz wichtig. Und darum denke ich, ist das nicht etwas, wo wir jetzt speziell müssen darauf fragen, ja, was habe ich jetzt, ein Gnetsch mit meiner Frau oder was auch immer. So Zeug wissen wir sowieso schon. So Zeug haben wir sowieso normalerweise bereinigt und angeschaut, oder wenn irgendetwas ist. Aber für mich merke ich, es ein guter Prüfstelle, okay, was ist da irgendwo meine Herzenshaltung, irgendwo ein bisschen Korrektur braucht, grundsätzlicher Art, oder? Und das kann man ausnutzen. Jetzt Abendmahl und dort das Prüfstelle brauchen, sagen, Herr, prüf mich. Jetzt dort kommt es mehrmals der Begriff unwürdig vor, oder? Was heisst unwürdig? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir den Begriff richtig verstehen, nicht, dass wir uns selber unnötig vom Tisch fernhalten, weil der Tisch, wie ich vorhin erzählt habe, denke ich, doch echt eine Chance ist, für den Herr auf mehreren Ebenen zu begegnen und er uns kann begegnen in dem Minden, oder? Unwürdig. Dazu möchte ich etwas vorlesen. Unwürdig. Römer 3. Ja, ab Vers 9, so der zweite Teil. Ich habe jetzt den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie andere Menschen, dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie die Schrift sagt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre, nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, ihre Zungen gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift riecht sich unter ihren Lippen, ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihren Wegen zurück, und vom Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Das ist doch noch so spannend, hä? Es ist kein einziger würdig. Grundsätzlich. Und von dem her ist es wichtig, dass wir jetzt nicht überlegen, oh, bin ich würdig oder unwürdig. Sondern, und es hat mir so gefallen, wenn er das schreibt, bin ich mir bewusst, an was für einen Tisch das ich mir begebe und was für ein Potenzial in diesem Tisch innen ist, wo ich wirklich ausschöpfen kann. Oder? Und offensichtlich ist das Korinther nicht bewusst, dass ich gefressen und gesoffen. Oder? Und sie sich nicht bewusst, dass es ein Ort für Begegnung ist, wo ich dem Herrn begegnen kann, mein Herz kann prüfen, selber kann heil werden und kann Wiederherstellung empfangen und Vergebung für meine Sünden einfach erneut mir kann vor Augen führen, dass das tatsächlich stattfindet. Oder? Dass der Herr mir wirklich meine Sünden vergibt und dass er durch Tod und Auferstehung den Sieg vollbracht hat über alle Mächte, die wir widerstehen. Oder? Plus, das schreibt er auch so, das heißt, er verkündet ihr den Tod, bis dass er wiederkommt. Das ist noch ein weiterer, wichtiger Nachsatz. Oder? Ich komme zu diesem Tisch und verkündige etwas in der Hoffnung darauf, dass mein Herr wird zurückkommen. Das ist noch ein weiterer Aspekt, den wir diesem Tisch auch noch begegnen. Oder? Und ich sage, ist schon noch so eigentlich, und das merke ich mehr für mich, wie das mir ergreift, was für eine Tragweite und für eine Dimension, für eine Macht in diesem Abendmahl drin steckt. Und ich habe das Gefühl, wir haben das wirklich, und ich kann das von mir sagen, überhaupt nicht erfasst, mit was für einer Kraft ich dort rechnen kann. Für mich persönlich. Wirklich als unglaubliche Stärkung von dem her. Und es heißt, er schreibt ja nachher und sagt, es hat eine Haufen schwache Kranken gewusst, sie sind sogar schon tot, oder? Die sind nicht schwach und krank und tot, weil der Herr sie einen Strike haben mit der Peitsche vom Himmel ab, sondern weil sie sich der Macht und der Kraft und der Wiederherstellung an diesem Tisch kann stattfinden, nicht bewusst sein und die Heilungskraft und Wiederherstellungskraft nicht in Anspruch genommen haben. Und das merke ich, das ist für mich natürlich viel etwas Besseres und viel eine bessere Darlegung und geht viel mehr ins Bild rein, als das, dass der Herr irgendwie eine Strafpredigt an diesem Tisch halten will, oder? Das ist das, was der Herr nicht macht. Ganz klar nicht. Im Gegenteil, Matthäus 28,11 sagt der Herr selber über das, was er tun will, oder? Mit den Menschen. Das ist ein ganz bekannter Vers, den kennen wir viele von uns, und wenn ihr mit Bruch von ihm her, oder? Da steht, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurem Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Oder? Das ist das, was man sagt. Hört, kommen zu diesem Tisch mit dieser Perspektive. Oder? Und wenn wir natürlich uns dessen nicht bewusst sind, dann gehen wir einfach an den Tisch und essen ein Stückchen Brot, ein Stückchen Wein und nachher gehen wir weiter Lieder singen oder gehen einfach weiter in unserem Alltag. Und ich habe einfach festgestellt, dass es schade ist, wenn wir den Tisch vom Herrn, den wir wirklich brauchen zu unserer Wiederherstellung, nicht ausnutzen. Und ich merke wirklich, für mich gibt es ein ganz anderes Bewusstsein, eine ganz andere Dimension zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist auch nicht nur etwas, was man einfach so hier machen kann. Man kann das so anderen machen, wirklich feiern und sich dann in dem Sinn wirklich bewusst die Kraft vom Herrn auch erwünschen, in dem Innen. Oder? Es ist nicht so, dass man das Ritual braucht, dass man denkt, jetzt muss ich um die Kraft vom Herrn, das nimmt das Abendmahl, oder? Das ist auch nicht die Idee. Das ist nämlich nachher so eher selektautomatmässig 20 oder 20 oder 5 über mich schmeißt, wo oft das etwas rauskommt. Das ist nicht der Hintergedanke, oder? Sondern es ist eine Kraft hinter dem Tisch, wo der Herr sagt, denkt an das, was ich da habe. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass der Herr da hat, merkt man auch, was für eine unglaublich kraftvolle Tat das war. Wenn es heisst, er hat alle Mächte im Triumphzug umhergeführt, oder? Dann ist das nicht nichts. Ja, im Gegenteil, oder? Und an das denken wir, wenn wir an den Tisch kommen, wir denken eben auch an seinen Opfertod, der schlussendlich dazu führt, dass ich überhaupt eine Chance habe. Aber ich habe gar keine Chance ohne den, aber gar keine. Und der Tisch ist ein Ort, wo wir uns dessen bewusst sein können und die Kraft können wirklich, das finde ich spannend, aufnehmen mit dem Brot und mit dem Blut, oder mit dem Wein, in dem Sinn. Und uns bewusst sein, ich habe Teil an dem. Ich habe Teil an dieser Wiederherstellung, ich habe Teil an dieser Vergebung und an diesem Sieg. Und wenn wir uns dessen mehr und mehr bewusst sind, denke ich, wird es aber mal zu mehr und mehr zu etwas Kraftvollem, wo wir wirklich auch Kraft daraus schöpfen für unseren Alltag. Oder ich habe wirklich der Herr ist ganz speziell in so einer Situation wirklich auch begegnen von dem her. Oder? Und ich denke auch, dass es jetzt gut ist, wenn wir jetzt wirklich eine Zeit vor Anbetung haben, wo wir uns wirklich Gedanken machen können über das und machen nach Gedanken über das und lasst euch vom Herrn ein bisschen vor Augen führen, was er alles vorhat mit dem Tisch für euch. Oder? Was er nach alles tun will, wie er euch begegnet in dem Sinn und dass wir das wirklich entsprechend einfach im guten Sinn ausnutzen und uns die Kraft geben lassen. Und was auch ganz, ganz klar ist natürlich, Abendmahl ist ein extremer Ausdruck von der Anbetung. Viel, viel mehr als Lieder singen. Und nicht mehr beleidigt damit, aber das Abendmahl, dort komme ich an den Tisch vom Herrn und sage, du bist mein Herr, du bist für mich gestorben, du bist der, der mich wiederherstellt, du bist der, der Sieg vollbracht hat, der Herr von allen Herrschern, der König von allen Königen ist, und du wirst wiederkommen als König. Also viel mehr proklamieren als das können wir nicht. Oder? Darum ist das ganz klar ein Ausdruck von der Anbetung und von Anerkennung von der Herrschaft vom Herrn auch. Und darum finde ich es auch gut, dass man das Abendmahl in einer Anbetungszeit nimmt. Das sind meine Gedanken zum Abendmahl.